Heute Abend wollen wir uns mit der himmlischen Bibliothek beschäftigen. Welche Bücher werden geöffnet? Das ist die Frage. Hier eine Übersicht über 10 Buchtitel aus der himmlischen Bibliothek. Einerseits finden wir in der Mehrzahl die Bücher der Werke der Menschen. Dann gibt es dieses tröstliche Buch, das genannt wird das Buch der Tränen, aber auch das Buch der göttlichen Bestimmungen. Da geht es ganz konkret um unser Leben und was darüber aufgeschrieben ist in diesem Buch. Dann das Buch mit den 7 Siegeln, das im Kontrast steht zu dem geöffneten Büchlein, das also nicht versiegelt ist und das nicht ein Buch ist, sondern ein kleines Buch, ein Büchlein. Dann werden wir auch nachdenken über die Bibel im Himmel, das Buch des Lebens, aber auch das Buch des Hauses Israel, das man nicht mit dem Buch des Lebens verwechseln darf. Ferner das Gedenkbuch für die Treuen in Israel und schließlich das Buch des Völkerverzeichnisses. Wir beginnen mit den Büchern der Werke der Menschen. Und das gibt auch gleich die Antwort auf die Frage im Titel, welche Bücher werden geöffnet? In Offenbarung 20, Vers 12, nach der Beschreibung des tausendjährigen Friedensreiches und dessen Ende, wird davon gesprochen, dass das Universum aufgelöst wird und der Sohn Gottes sitzt auf dem großen weißen Richterthron. Und da steht in Offenbarung 20, Vers 12, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Also hier ganz generell Bücher in der Mehrzahl, die werden aufgetan. Darum die Frage, welche Bücher werden geöffnet? Und dann wird genauer gesagt, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Hier entnehmen wir die Tatsache, dass Gott offensichtlich alle Taten der Menschen verzeichnet. Auch wenn man denkt, jetzt ist Gras darüber gewachsen, es ist alles verzeichnet in den himmlischen Büchern. Hier geht es um das letzte Gericht über die verlorenen Menschen, also das Gericht der Toten nach dem tausendjährigen Friedensreich. Und dieses Gericht wird detailliert gemäß dem erfolgen, was ein jeder gesündigt hat in seinem Leben. Daraus folgt, dass es also auch in der Verdammnis insofern Unterschiede geben wird, denn es gibt ein unterschiedliches Strafmaß, obwohl die Pein in jedem Fall ewig sein wird. Aber, ganz wichtig, wer noch zu seinen Lebzeiten seine Schuld Gott bekannt und bereut hat, also Buße getan hat, darf wissen, meine Einträge der bösen Taten sind gelöscht worden. Wir lesen dazu etwas aus Psalm 51. Da betet David nach seinem schweren Fall und sagt in Vers 2, je nach Bibelübersetzung kann das Vers 3 sein, kann das Vers 1 sein, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Und dieser Ausdruck tilgen, auch später noch in Vers 11, beziehungsweise 12, Vers 10, beziehungsweise Vers 10 oder 9, je nach Zählung in den Bibelausgaben, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Das hebräische Wort macha heißt auslöschen, wenn man einen Text eben auslöscht, sodass die Buchstaben nicht mehr zu sehen sind. Auslöschen, tilgen. Und David bittet hier in seinem Bußgebet, dass Gott eben austilgen möge, in dem Sinn, dass er diese Taten löscht aus dem Buch der Werke. Aber die Menschen, die eben keine Vergebung in ihrem Leben bekommen haben, die werden da vor dem Gerichtsthron beurteilt werden und es wird ganz konkret dokumentiert sein, was sie im Leben getan haben. Augustinus, um 400 nach Christus, ein sogenannter Kirchenlehrer, er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie ist das eigentlich in der Verdammnis? Wird Gott die Menschen richten, genau nach dem, was sie getan haben, oder auch nach dem, was sie getan haben könnten, wenn sie die Gelegenheit gehabt hätten? Ja, Gott weiß ja alles. Und er weiß auch, wie es gekommen wäre, wenn wir in der und der Situation gewesen sind, in die wir aber nie gekommen sind. Aber das Wort Gottes macht klar, das Gericht Gottes wird erfolgen nach dem, was ein Mensch konkret getan hat. Und nicht nach dem, was er vielleicht hätte tun können, wenn. Auch in Daniel 7, Vers 10, lesen wir von solchen Büchern im Gericht. Aber da geht es um ein anderes Gericht. In Daniel 7, Vers 10 geht es um den Beginn des tausendjährigen Friedensreiches. Wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen wird, um die Herrschaft über die Welt in Anspruch zu nehmen. Und da wird auch von einem Gericht gesprochen. Vers 10, ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. Und am Thron Gottes. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Dieses Gericht nennt man zu Recht im Kontrast zu dem eben genannten aus Offenbarung 20 das Gericht der Lebendigen. In Offenbarung 20 sind es Tote, die auferstehen und übrigens nur die Verlorenen. Ab Kain werden die verlorenen Menschen erst nach dem tausendjährigen Friedensreich auferstehen und dann werden sie eben das Gericht der Toten erfahren. Aber am Anfang des tausendjährigen Friedensreiches werden alle Menschen vor dem Gerichtsthron des Herrn Jesus versammelt werden in Jerusalem, im Tal Josaphat. Und da wird das Gericht der Lebendigen stattfinden. Matthäus 25, 31 und folgende berichtet auch darüber, wie dann Böcke von Schafen geschieden werden. Und das wird eben geschehen am Anfang der Königsherrschaft von 1000 Jahren. Auch da werden Bücher geöffnet werden als Beleg. Und schließlich Jesaja 65, Vers 6. Da spricht Gott als Richter und sagt, siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich werde nicht schweigen. Ich habe den vergolten. Gott vergisst nichts. Warum schreibt er auf? Um in seiner Gerechtigkeit zu zeigen, dass er nicht mutwillig verurteilt, sondern alles ist dokumentiert. In Nehemia 13, Vers 14 spricht der treue Nehemia im Gebet, gedenke meiner, um dessen Willen, mein Gott, und tilge nicht aus meine guten Taten, die ich im Haus, am Haus meines Gottes und an dessen Hut erwiesen habe. Da haben wir den Kontrast. Gott verzeichnet nicht nur das Negative. Er notiert alles, auch das, was eben im Glauben und aus Liebe zu ihm getan worden ist. Und So schreibt also Gott auch die guten Werke der Erlösten auf. In diesem Fall geht es um Nehemia. Und auch hier dieses Wort Tilge ist Macha, was wir schon kennen aus Psalm 51. Also einen Text auslöschen. Wir würden heute sagen ausradieren. Und hier ist aber die Bitte, dass eben die guten Werke des Erlösten, dass die eben nicht aus diesem Buch ausgelöscht werden, das sie dokumentiert. Wir kommen jetzt zu dem Buch der Tränen. Im Psalm 56, Vers 9 lesen wir: Mein Umherirren zählst du. Lege in deinen Schlauch meine Tränen. Sind sie nicht in deinem Buch? Hier erfahren wir, die Traurigkeiten der Gläubigen werden von Gott speziell verzeichnet. Die Tränen werden verzeichnet. Und das zeigt, dass Gott eben in voller Tiefe Anteil nimmt an all den Traurigkeiten der Erlösten. Wir können dazu lesen aus Jesaja 63, ein Vers. Wir würden das nie wagen zu denken, wenn die Bibel das nicht so ausdrücklich sagen würde. Und zwar heißt es dort schon in Vers 8: Und er wurde ihnen zum Retter. Vers 9. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und der Bote seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst. Hier wird gesagt, dass Gott in all unserer Bedrängnis so mitfühlt, als wäre er selber in der Bedrängnis und würde er selbst bedrängt werden. So ernst nimmt Gott unsere Traurigkeiten, auch die verborgenen, und er verzeichnet sie. In diesem Vers wird noch gesagt, im Psalm 56, mein Umherirren zählst du. Also der Psalmist sagt damit, auch die Tage der Flucht, wo er eben entwurzelt und heimatlos war, Gott zählt alles. Er nimmt all diese Nöte wahr, ob sie von den Menschen gesehen werden oder nicht. Das führt uns zu einem dritten Buch, das Buch der göttlichen Bestimmungen. Davon lesen wir im Buch Hiob. Ausgerechnet in diesem Buch, das die besonderen Leiden eines Gerechten, eines wahren Gläubigen beschreibt. Und da steht in Hiob 13, Vers 26, denn Bitteres schreibst du über mich auf und lässest mich erben die Missetaten meiner Jugend. Je nach Übersetzung steht hier, denn Bitteres verhängst du über mich. Aber ganz wörtlich steht eben im Hebräischen, schreiben. Schreibst du über mich auf. Und daraus wird deutlich, dass Gott in unserem Leben einen Plan hat. Und es ist auch genau verzeichnet, durch welche Nöte uns Gott führt, beziehungsweise eben nicht hindurchführt. Darum habe ich das so versucht darzustellen mit einem Zeitstrahl, und diese grünen Striche markieren so besondere Dinge in unserem Leben. Gott schreibt das auf. Das hat nichts damit zu tun, dass es keinen Willen des Menschen gäbe und dass das von Gott alles mechanisch bestimmt wäre. Calvins Lehre ist nicht die biblische Lehre. Die Verantwortung des Menschen wird ganz klar gelehrt, und Gott hat seinen Ratschluss, aber Gott geht auch Regierungswege. Das sind also Wege, die Gott uns führt die eigentlich gar nicht dem entsprechen, was er ursprünglich wollte, aber die vielmehr Umwege sind wegen unseres Ungehorsams. Und trotzdem, Gott steht darüber und er weiß alles im Voraus. Und darum konnte er das auch so aufschreiben. Denken wir an einen Jakob, wie brutal er seinen Vater betrogen hat, um das Erstgeburtsrecht, das ihm zustand, erhalten zu können. Aber er hätte nicht solche Wege wählen müssen. Und da hätte er nicht auf seine Mutter hören sollen, die ihn angewiesen hat, ihren Mann, Jakobs Vater, so brutal anzulügen. In der Folge musste Jakob Hals über Kopf fliehen nach Haran zu Onkel Laban. Er sah später nie mehr seine Mutter. Als er zurückkam, war sie schon gestorben. Rahel sah ihren Lieblingssohn von da an nicht mehr. Aber dort bei Laban hat er erlebt, was es heißt, zu betrügen. Das heißt, betrogen zu werden. Und als er seine Flamme heiraten wollte, Rahel, sagt die Bibel, am anderen Morgen, da war es Lea. Und noch mehr musste dieser Jakob erleben. Schreckliche Dinge, die Folgen seiner Taten und seiner falschen Entscheidungen war. Aber Gott hat ihn geführt über solche Umwege, aber er hat ihn schließlich dorthin gebracht, wo er ihn haben wollte. Am Schluss des Lebens sehen wir einen Jakob, der als alter Mann über dem Stab gestützt anbetet. Aus einem Betrüger wird ein erhabener Anbeter, der auch weiß, wozu Gott ihn gesetzt hat. Als er nach Ägypten kam, hat er, der Schafhirt aus Kanaan, die Nummer 1, den Pharao von Ägypten, gesegnet. Und Gottes Wort sagt in Hebräer 7, ohne allen Widerspruch wird der Geringere von dem Größeren, von dem Besseren gesegnet. Und Jakob war sich bewusst, er der Träger der Verheißung auf den Messias hin, er ist die Nummer 1 und konnte bedenkenlos den Pharao segnen. So hat Gott ihn geführt. Aber Gott hat einen Plan für unser Leben. Und er hat sogar einen Plan B, wenn wir traurige Umwege machen, um uns schließlich an sein Ziel zu führen. Dieses Thema führt uns bereits in die Nähe von einem vierten Buch, das Buch mit den 7 Siegeln. Johannes wird in Offenbarung 4, Vers 1, in den Himmel entrückt. Er sieht den Thron Gottes und sieht in Gottes Hand ein Buch. Offenbarung 5, Vers 1, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben, inwendig und auswendig, mit 7 Siegeln versiegelt. Ganz besondere Dokumente im Altertum wurden versiegelt, um den Anspruch ganz klar zu dokumentieren. Wer darf diese Schrift öffnen, wer hat ein Anrecht darauf und wer nicht? Aber hier haben wir ein Buch mit 7 Siegeln. Und man hat in der archäologischen Arbeit nur einmal einen Beleg dafür gefunden. Bei Ausgrabungen im Jordantal oder beim Jordantal im Wadi der Lie hat man tatsächlich Überreste einer Rolle gefunden mit 7 Siegeln versiegelt. Also das muss dann etwas ganz, ganz, ganz Besonderes sein. Und dieses Buch hier in Gottes Hand mit 7 Siegeln versiegelt. Es handelt sich da um ein Buch, das die Gerichte Gottes, die nach der Entrückung bis zur Wiederkunft Christi in Herrlichkeit über die ganze Erde hereinbrechen werden. Die sind darin verzeichnet. Wie gesagt, in Offenbarung 4, Vers 1, Da hört Johannes eine Stimme aus dem Himmel. Er sieht eine Tür, die geöffnet ist im Himmel. Und die Stimme sagt, komm hier rauf. Und er geht in den Himmel und wird sofort entrückt in den himmlischen Tempel, und zwar ins Allerheiligste, und sieht dort den Thron Gottes. Offenbarung 4, Vers 2. Gott thront in seinem Tempel zwischen den Cherubim, sagt Psalm 80, Vers 1. Der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Er ist also zum Thron Gottes, zur Bundeslade im Himmel, entrückt. Und da sieht er in der Hand Gottes dieses Buch mit den sieben Siegeln. Ein Engel stellt die Frage, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und es zu lesen? Niemand ist würdig. Im Himmel nicht, auf Erden nicht. Johannes beginnt zu weinen. Und da lernen wir, dass es tatsächlich möglich ist, im Himmel zu weinen. Es gibt Leute, die sagen, im Himmel gibt es keine Traurigkeit. Aber die Bibel sagt, Johannes weinte. Und von Lazarus, dem armen Lazarus, der starb, von Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde, das ist bei den Rabbinern schon ein anderer Ausdruck gewesen für das Paradies. Von ihm sagt Abraham, er wird jetzt hier getröstet. Das heißt also, er ist im Himmel, im Paradies, aber ist eben noch ein bisschen traurig. Das heißt, er weiß noch ganz genau, wie elend sein Leben war, im Kontrast zu dem reichen Mann, der übrigens in dieser Geschichte, nicht ein Gleichnis, in dieser Geschichte namenlos bleibt. Er mag sich erinnern, und er wird im Himmel getröstet. Und auch Johannes wird hier getröstet, denn ihm wird gleich gesagt, weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Er schaut sich um und sieht ein Lamm. Wie geschlachtet, mit sieben Hörnern. Daraus wird klar, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Messias, der in Majestät über die Welt regieren wird im tausendjährigen Friedensreich, das ist die gleiche Person wie der Jesus, der vor 2000 Jahren gekommen ist als das Lamm Gottes. Sieben Hörner, das spricht von seiner vollkommenen Macht. Aber ein Lamm mit sieben Hörnern. Nun, hier auf dem Bild sehen wir ein Jakobsschaf. Das ist eine sehr spezielle Rasse, die eben in biblischen Zeiten im Nahen Osten gehalten wurde. Und dieses Exemplar hat vier Hörner, wie man sieht. Und es gibt auch die Variante mit sechs Hörnern. Also imposant. Schaf mit sechs Hörnern. Und zwar Männchen und Weibchen haben Hörner. Aber der Jesus wird beschrieben als Lamm mit sieben Hörnern. Das ist seine vollkommene Macht, wie er gesagt hat nach der Auferstehung. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und ein Lamm wie geschlachtet, das Lamm mit der Schächtungswunde erinnert daran, dass der Herr Jesus im Himmel von uns gesehen werden wird, immer noch mit den Wunden des Kreuzes mit den Malen seines Kreuzes in den Händen, in den Füßen und in der Seite. Das Lamm Gottes, also er, der Herr Jesus, der als Mensch den Sieg errungen hat auf Golgatha und die Möglichkeit geschaffen hat, dass jeder Mensch, der kommt und seine Schuld bekennt, errettet wird. Dieser ist derselbe, der auch als König, als Löwe regieren wird. Und er ist würdig, dieses Buch aus der Hand Gottes auf dem Thron zu nehmen. Das heißt, der Herr Jesus als Mensch hat das Anrecht erworben, als Mensch dieses Buch der Gerichte zu öffnen. Und wie gesagt, dieses Buch ist das Buch der Gerichte Gottes über die Welt. Und die Offenbarung ist so aufgebaut, dass ab der Entrückung, die eigentlich symbolisiert wird in Offenbarung 4, Vers 1 durch die Entrückung von Johannes in den Himmel. Und dann werden all die Gerichte gezeigt, die kommen werden nach der Entrückung bis zur Wiederkunft Christi, beschrieben in Offenbarung 19, Vers 11. Und die verlaufen ganz streng nach dem Plan dieses Buches. Das Lamm Gottes öffnet ein Siegel um das andere und dann kommen diese Gerichte über die Welt. Und zwar so aufgebaut. Die ganze Zeit zwischen Entrückung und Wiederkunft ist zweigeteilt. Der erste Teil heißt die Stunde der Versuchung. Die Zeit, wenn der Antichrist auftreten wird und die größte Verführung aller Zeiten über die Menschheit bringen wird. Und dann folgt die große Drangsal, der letzte und schrecklichste Weltkrieg der Menschheitsgeschichte. Und die Siegel sind so verteilt, dass die sechs Siegel sich beziehen auf die Stunde der Versuchung. Von dieser Stunde sagt der Herr Jesus in Offenbarung 3, Vers 10 als Verheißung an die Gemeinde: Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Gemeinde wird also vor dieser Zeit entrückt werden. Und das erste Siegel, dieser siegreiche Reiter auf einem weißen Pferd, das ist der Antichrist, der in seiner Erscheinung gleicht. Wenn der Herr Jesus dann kommt, in Offenbarung 19, 11, aus dem Himmel, ist er auch gekrönt, allerdings mit vielen Diademen. Und er ist auch siegreich. Er kommt als Richter, als kämpfender Richter der Welt. Und er reitet auch auf einem weißen Pferd. Aber der Antichrist ist eben nur eine Imitation des wahren Messias. Und darum kommt er auch hier auf dem weißen Pferd. Da beginnt die Stunde der Versuchung. Und mit dem siebten Siegel wird das Schrecklichste, die große Drangsal, eröffnet. Zeitlich sieht das so aus. Die große Drangsal wird genau 3,5 Jahre dauern. Und die Stunde der Versuchung auch 3,5 Jahre plus x. Diese letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus stellen die 70. Jahrwoche Daniels dar. Und diese Jahrwoche wird beginnen, sobald der kommende Diktator des Westens, des widerstandenen Römischen Reiches, mit Israel unter dem Antichristen einen Bund schließen wird für 7 Jahre. Aber die Bibel sagt nirgends, dass dieser Bund am selben Tag wie die Entrückung geschlossen wird. Und darum muss man einfach der Genauigkeit halber hier noch ein X hinfügen. Aber das erste Siegel, die Erscheinung des Antichristen, kommt, sobald der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt, wieder weggeht, so wie er am Pfingsten gekommen ist. Und dann ist der, der zurückhält, nach 2. Thessalonicher 2, weg und dann kann der Mensch der Sünde offenbar werden. Vielleicht der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, das siebte Siegel, sobald das geöffnet wird, in Offenbarung 8, da geschieht zunächst gar nichts. Es gibt eine halbe Stunde Ruhe im Himmel, aber es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Bei jedem der Siegel 1 bis 6, da geschieht sofort ein Gericht, aber beim siebten nicht. Aber gleich darauf bereiten sich 7 Engel mit 7 Posaunen. Und jedes Mal, wenn ein Engel posaunt, kommt ein schreckliches, furchtbares Gericht über die Welt. Und das macht klar, das siebte Siegel besteht inhaltlich aus 7 Posaunengerichten. Bei jeder Posaune geschieht etwas, nur wenn man zur 7. Posaune kommt, da geschieht zunächst nichts. Aber später im Verlauf der Offenbarung bereiten sich 7 Engel mit goldenen Schalen. Und wenn sie diese Schalen kippen auf die Erde, dann kommen die letzten und schrecklichsten Schläge über die Erde. Ein Schlag nach dem anderen. Und das macht klar, die 7. Posaune besteht inhaltlich aus 7 Schalengerichten. Und dann kommt der Herr Jesus. Also das ist das siebte Siegel. Und das ergibt so den ganzen Ablauf der Gerichte in der Offenbarung. Und was man vielleicht noch sagen kann, zwischendurch wird dieser strenge zeitliche Ablauf unterbrochen durch Einschübe. Da wird Der Hintergrund dieser Zeit erklärt, dieser kommenden Gerichtszeit, der wird manchmal auch sogar wieder zurückgegriffen oder vorausgegriffen. Und diese Einschübe, die sind so gestaltet in der Offenbarung, dass immer vor Nummer 1 kommt ein Einschub und zwischen 6 und 7. Und dann wieder vor 1 oder nach 7 und zwischen 6 und 7 bei den Posaunen und auch wieder bei den Schalen. Und so ergeben sich schließlich 7 Einschübe. Also ein wunderbarer Plan, die Offenbarung. Und dieser ganz klare Plan Gottes, was kommen wird, wird eben in diesem Buch der 7 Siegel dargelegt. Das führt uns nun zu einem Kontrast. Dieses kleine Büchlein hier ist das geöffnete Büchlein. Kein Siegel. Und es ist klein. Offenbarung 10. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke. Und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Wer ist diese geheimnisvolle Person, die dieses geöffnete Büchlein in der Hand hält? Er wird genannt ein anderer Engel. Wobei man wissen muss, Engel, griechisch Angelos, kann einen Engel bezeichnen, ein geschaffenes Geistwesen, von Gott geschaffenes Geistwesen zum Dienst. Aber es wird auch gebraucht für Menschen, die Gesandte sind. Zum Beispiel in Markus 1 wird Johannes der Täufer mein Bote genannt, und das ist mein Engel, wörtlich, Angelos. Nun ist es so, dieser andere Engel kommt noch mehr in der Offenbarung vor. Und immer, wenn von diesem anderen Engel gesprochen wird, ohne dass dann von weiteren Engeln gesprochen wird, sondern nur von diesem anderen Engel, dann ist das niemand anders als der Engel des Herrn aus dem Alten Testament. Und das ist Gott selbst. Der Engel, also besser übersetzt, der Bote des Herrn in 1. Mose 16, der zu Hagar kommt, ist der Herr selbst. Plötzlich wird er der Herr, der Ewige, genannt. Und hier dieser andere Engel in der Offenbarung, das ist auch der Sohn Gottes, der vom Vater Gesandte. Und zwar, in Offenbarung 7 sehen wir ihn zum ersten Mal, wie er die 144.000 versiegelt, mit Autorität. Und da stellt man sich die Frage, wer ist dieser andere Engel? Aber in Kapitel 8 kommt er wieder vor, und zwar als hoher Priester am goldenen Räucheraltar im Himmel. Da wird klar, er ist Priester. Und in Offenbarung 18 kommt er auch, und er verkündigt als Prophet den Untergang, den Fall von Babylon. Und hier ist er eben auch. Und hier wird er vorgestellt als König der Welt. Der rechte Fuß aufs Meer, der linke Fuß auf die Erde. Den Fuß aufsetzen, das wissen wir aus dem Buch Josua. Josua 1, Vers 3, das bedeutet Anspruch auf das Gebiet. Also hier haben wir einen, der erhebt Anspruch auf die ganze Welt. Und in den weiteren Versen in diesem Abschnitt heißt es, dass er brüllt wie ein Löwe. Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er ist König, Priester und Prophet. Wie wir das singen in dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Heißt es dann am Schluss einer Strophe, fliehen zu ihm, wir im Gebet, so. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Nun, er hält ein geöffnetes Büchlein in der Hand. Und wenn man dann weiterliest auf Offenbarung 10 und 11, da sieht man, der Fokus der Prophetie, der vorher die ganze Welt vor sich hatte, wird hier zusammengezogen auf ein ganz kleines Gebiet dieser Welt. Und zwar geht es um Jerusalem. Und die zwei Zeugen, die während 1260 Tagen, das sind die ersten 3,5 Jahre, werden Zeugnis ablegen in Jerusalem. Darum ist es ein kleines Buch, ein Büchlein, weil der Fokus nicht die ganze Welt umfasst, wie das Buch mit den sieben Siegeln, sondern Jerusalem. Eben nicht die ganze Welt, aber den geografisch wichtigsten Ort auf Erden, Jerusalem. Und es wird auch gesagt in Offenbarung 11, diese Stadt ist der Ort, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Das ist der Ort, wo der Herr Jesus das Heil der Welt begründet hat. Und darum ist es eben ein kleines Büchlein. Aber warum ist es geöffnet und nicht versiegelt? Ganz einfach aus dem Grund, weil die Prophetie über Jerusalem ein Thema ist, das ausführlich im Alten Testament behandelt worden ist. In Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, in den 12 kleinen Propheten und durch das ganze Alte Testament hindurch bis ins Neue Testament, das ist eben nicht etwas, was vorher nicht bekannt war, sondern es war schon bekannt und darum ist es ein geöffnetes Büchlein. Aber der Inhalt des Buches mit den sieben Siegeln war im Alten Testament nicht bekannt. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Offenbarung haben im Neuen Testament als prophetisches Buch ganz am Schluss der Bibel. Ohne sie könnten wir die gesamte, schon früher mitgeteilte Prophetie gar nicht richtig verstehen. Wir brauchen es. Aber eben, darum haben wir dort das Buch mit den Siebeln geoffenbart. Und hier geht es um das geöffnete Büchlein und auch einige Details zu Jerusalem, was schon gesagt worden ist, noch weiter erläutert wird. Sechstens, die Bibel. Ja, das darf überhaupt nicht fehlen in der himmlischen Bibliothek. Und tatsächlich, Psalm 119, 89, in diesem Psalm, der wirklich der Ausdruck der Liebe zu Gottes Wort ist, im Herzen des Erlösten, dort steht in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Da wird klar gemacht, die Bibel im Himmel. In Daniel 10, Vers 21 sagt ein Engel, der gekommen ist, nachdem Daniel gebetet und gefastet hat, und er erklärt ihm, doch ich will dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Und es ist kein einziger, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Dieser Engel sagt, dass er eigentlich schon vor 21 Tagen hätte kommen sollen, vor 3 Wochen. Also es ist tröstlich, dass auch Engel zu spät kommen können, nicht nur Menschen. Aber er sagt, das hatte auch seinen guten Grund. Nicht wahr? Wir können auch mit Gründen zu spät kommen oder ohne Gründe. Und er sagt, dass ihm der Fürst des Königreiches Persien Widerstand geleistet hat. Und er musste warten, bis Michael, einer der ersten Fürsten, kam und ihm beistand. Und so hat er den Sieg über ihn gehabt. Und das wird klar, dieser Fürst von Persien, das ist nicht Kores gewesen damals, der damals Herrscher war in Persien, im Iran, sondern ein Engelfürst, und zwar ein gefallener Engelfürst, an der Spitze. Das ist eine Übereinstimmung mit Epheser 6, Vers 10, wo wir lesen von den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern, den Mächten der Bosheit in den himmlischen Örtern, und da heißt es, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Das macht also klar, dass solche Engelfürsten an der Spitze von Nationen sind. Übrigens, die Thailänder, die wissen genau, was das für ein Fürst ist. Den bilden sie ab. Auf allen offiziellen Dokumenten sieht man einen Cherub dargestellt. Und sie haben auch einen Namen für den. Und sie sagen, das ist dieser Geist, der an der Spitze von Thailand steht, quasi als Schutzgeist. Aber die Bibel macht klar, eben auch Persien hat so einen. Jetzt weiß man, wer hinter den Mullahs steht, nach Daniel 10, Vers 21. Und dann sagt dieser Engel weiter, jetzt gehe ich wieder weg und dann wird der Fürst des Königreiches Griechenland kommen. Auch ein gefallener Engel. Jetzt weiß man auch, wer hinter diesem ganzen Finanzdrama von Griechenland steckt und dieser kaputten Wirtschaft. Das sind eben diese Mächte, die eine Rolle spielen. Nun, dieser Engel sagt, ich werde jetzt noch kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Und das wird dann in Kapitel 11 und 12 enthüllt. Und das ist Prophetie, biblische Prophetie von Kyros über Alexander den Großen, über die Ptolemäerherrscher in Großsyrien, das war Syrien, Libanon bis nach Pakistan, und Ptolemäerherrscher in Ägypten und die Seleuziden, das sind eben die Herrscher über Großsyrien, Syrien, Libanon bis nach Pakistan. Und da wird Generation für Generation alles detailliert aufgezeigt. Und dann geht die Prophetie sogar über die Makkabäerzeit hinaus bis in die Endzeit. Ich habe mal ausgezählt, allein in Daniel 11, 1 bis 35 sind über 150 einzelne Prophezeiungen, die nachweislich in der Geschichte in Erfüllung gegangen sind. Und das war alles im Buch der Wahrheit verzeichnet. Und die Treuen in Israel, nachdem der letzte Prophet gestorben war, Malachi um 400, die konnten diese Prophetie lesen. Und die führte sie von Generation zu Generation bis in die Makkabäerzeit, im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und die konnten genau sagen, oh, jetzt sind wir bei diesem Satz. Oh, jetzt hat sich das erfüllt. Die konnten sich ganz genau orientieren in dieser sogenannten Zeit der 400 stummen Jahre, als keine Propheten mehr in Israel auftraten, bis dann das Neue Testament kam. Das ist keine Lücke, sondern es ist überbrückt durch die Prophetie Daniels. Aber eben, das war schon zuvor im Himmel verzeichnet und ein Engel hatte den Auftrag, das Daniel mitzuteilen und der musste dann unter Inspiration des Heiligen Geistes so das Buch Daniel vollenden. In Offenbarung 15, 5 sind wir im Himmel und Johannes sagt, und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Also er sieht den himmlischen Tempel, der hier mit dem gleichen Ausdruck wie die Stiftshütte bezeichnet wird. Und da ist es interessant, der heißt der Tempel der Hütte des Zeugnisses. Was ist denn das Zeugnis? Nun, in Offenbarung 11, Vers 19 wird ja die Bundeslade im Himmel, im himmlischen Tempel erwähnt. Und in der Bundeslade, die Mose damals herstellen musste auf Erden als Abbild einer himmlischen Vorlage, dort musste das Zeugnis darin aufbewahrt werden. So steht es in 2. Mose 25, Vers 16. Er soll das Zeugnis in die Bundeslade legen. Und dieses Zeugnis bezeichnet die zwei Tafeln mit den 10 Geboten, die das ganze Gesetz zusammenfassen. Und wenn also hier gesprochen wird von dem Tempel der Hütte des Zeugnisses, ist es ein Hinweis, dass dort im Allerheiligsten die 10 Gebote als Dokumentation der Gerechtigkeit Gottes aufbewahrt sind. Im Himmel. Die himmlischen Tafeln. Jetzt kommen wir siebtens zum Buch des Lebens. Das ausführlich mit dem vollen Namen genannt wird, das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. So heißt das voll. Buch des Lebens ist schon eine Abkürzung. Und manchmal findet man nur dein Buch. Aber der Zusammenhang macht klar, in 2. Mose 32, als Israel fiel mit der Sünde des goldenen Kalbes und Gott war bereit, das Volk durchs Gericht auszulöschen. Und Mose betet in 2. Mose 32, und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Mose wollte stellvertretend für die damaligen Israeliten aus dem Buch des Lebens gelöscht werden, dass Gott ihn richtet und tötet, anstatt die Israeliten, damit sie also leben können. Aber wenn er sterben soll, dann heißt das, aus dem Buch gelöscht werden. Und er sagt, lösche mich aus an ihrer Stelle. Aber er konnte nicht stellvertretend für andere sterben, weil er selber auch ein Sünder war. Ein Sünder kann nicht für Sünder sterben. Und darum sagt Gott, die Schuldigen selbst sollen ausgelöscht werden. Und daraus leiten wir ab, die Israeliten von damals, also die wahren Gläubigen, wie ein Mose, ein Aaron, Miriam, Josua, Kaleb und so weiter und so fort, und auch die Ungläubigen waren alle eingeschrieben im Buch des Lebens. Das stellt jetzt das Problem. Wann wird ein Mensch ins Buch des Lebens eingeschrieben? Oftmals hat man in der Sonntagsschule gelernt, wenn man sich bekehrt, wird man ins Buch des Lebens eingeschrieben. Aber da hätte man unbedingt nachfragen müssen beim Sonntagsschullehrer oder bei der Sonntagsschullehrerin, wo steht das? Und dann wäre klar geworden, es gibt keine Bibelstelle, die das sagt. Aber hier sehen wir, alle sind drin. Aber sie können gelöscht werden, wegen ihrer Sünde des Abfalls. In Psalm 69, da haben wir einen Psalm vor uns, der die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz beschreibt. Und in Römer 15 wird dieser Psalm ausdrücklich auf den Herrn Jesus bezogen. Und nachdem die Leiden des Messias beschrieben sind und wie er von seinen Feinden abgelehnt wird, da hört man die Stimme Davids. In Römer 9-11 wird aus Psalm 89 zitiert und diese Gerichtsverse werden David in den Mund gelegt. David bittet um Gericht und er sagt hier, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Also David bittet, dass die, die den Messias verworfen haben und geschmäht haben, abgelehnt haben, dass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Daraus folgt, also waren sie schon drin. Und dann die zweite Vershälfte, und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Es gibt gewisse Übersetzungen, die haben, und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Nun, diese hebräische Verbform, nichtav, die Nif'al-Form, kann bedeuten werden oder kann den Zustand ausdrücken, sein. Eingeschrieben sein oder eingeschrieben werden. Und warum habe ich hier ein bisschen verbessert? Nicht eingeschrieben sein. Man kann ja nicht sagen, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden. Sie standen ja schon drin, aber sollen ausgelöscht werden. Und wenn sie ausgelöscht werden, dann stehen sie nicht mehr drin. Und zwar, sie sollen nicht mit den Gerechten, mit den wahren Gläubigen zusammen weiter in diesem Buch stehen. Und damit wird klar, die Juden, die damals Christus verworfen haben, waren alle im Buch des Lebens eingeschrieben. Aber David sagt, als göttliches Gericht der Verwerfung des Erlösers sollen die Unbußfertigen daraus schließlich gelöscht werden. Aber der Herr Jesus hat am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hat ihnen nochmals Gelegenheit gegeben zur Buße, damit sie eben nicht ausgelöscht werden. Aber die, die nicht Buße taten, wurden schließlich ausgelöscht. Und in Lukas 10, Vers 20, da sagte Herr Jesus seinen Jüngern, die sich freuten, dass sie von ihm Gewalt bekommen haben, hatten, um Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln eingeschrieben wurden. So wörtlich nach dem Mehrheitstext eingeschrieben wurden. Dieser Vers spricht nicht über den Moment, muss ich sagen, der Einschreibung ins Buch des Lebens, aber es wird einfach festgestellt, sie sind eingeschrieben. Und als Jünger Jesu sollen sie sich freuen, dass sie dort drin stehen. Das Wort eingeschrieben ist hier engrafo, das heißt einschreiben, in eine Liste eintragen, eine Inschrift machen. Also, die Erlösten sollen sich freuen, dass sie in diesem Buch stehen, weil sie wissen dürfen, wenn sie wirklich wiedergeboren und errettet sind, dann werden sie nie aus diesem Buch ausgelöscht werden. Und in Offenbarung 20, bei dem letzten Gericht, jetzt schließt sich der Kreis ein bisschen, dem, was wir beim ersten Buch der Werke schon gesagt haben, da heißt es: Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und schließlich Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also alle Ungläubigen werden zum letzten Gericht nach dem tausendjährigen Reich antreten müssen. Obwohl sie auferstehen werden, werden sie hier immer noch Tote genannt. Schrecklich. Auferstanden, aber sie werden hier genannt, die Toten wurden gerichtet, weil sie keine Gemeinschaft haben mit Gott, geistlich tot. Anhand des Buches des Lebens wird dokumentiert werden: Ihr steht nicht mehr im Buch des Lebens. Darum habt ihr keinen Anspruch auf Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und die Konsequenz ist der ewige Tod, die ewige Pein. Also das ewige Getrenntsein von Gott. Nicht Auslöschung, sondern Tod bedeutet Trennung. Beim körperlichen Tod bedeutet der Tod Trennung zwischen Geist, Seele und Körper. Und der ewige Tod ist die Trennung des Menschen von Gott. Und in Offenbarung 13, Vers 8, da geht es um die Zeit der Gerichte nach der Entrückung. Und da heißt es von Menschen, die den kommenden Diktator anbeten werden, 13, Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es, das ist der Diktator, der das Tier genannt wird, werden es anbeten. Ein jeder, dessen Name nicht mehr geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Hier wird jetzt angedeutet, wann der Mensch eingeschrieben wurde. Nämlich von Grundlegung der Welt an. Bei der Schöpfung hat Gott alle Menschen, nicht nur Adam und Eva, sondern auch alle Generationen, die nachher kommen sollten, er hat sie in seiner Allwissenheit gekannt, hat er eingeschrieben ins Buch des Lebens. Und solange ein Mensch lebt auf der Erde, hat er grundsätzlich die Möglichkeit, sich zu bekehren, nach dem Tod nicht mehr. Und wenn ein Mensch sich eben nicht bekehrt und die Gnadenzeit, die spätestens, es kann auch schon vorher sein, aber spätestens beim körperlichen Tod endet, wer sich nicht bis dahin bekehrt hat, der wird aus dem Buch des Lebens ausgelöscht. Und darum wird hier dokumentiert, ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, nicht geschrieben war, muss genau lesen, nicht geschrieben ist, im Sinn von nicht mehr geschrieben ist, in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes, der wird in den Feuersee geworfen. Und Gott wird zeigen mit diesem Buch, es lag nicht an mir. Ich habe alle Menschen verzeichnet. Aber wenn ihr nicht mehr da drin seid, ist es, weil ihr nicht wolltet. Wie der Jesus sagt in Matthäus 23, ihr habt nicht gewollt. Und darum sind sie nicht drin. Aber das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, der auch zeigt, dass Gott nie und nimmer nur einen Teil der Menschheit retten wollte. Das ist die Lehre Calvins. Und das ist nicht biblisch. Gott hat alle ins Buch des Lebens eingeschrieben. Und wer verloren geht, geht verloren, weil er nicht wollte. Aber das zeigt Gottes Heilswille. Also hat Gott die Welt geliebt und seinen Sohn gegeben. Achtens, das Buch des Hauses Israel. In Hesekiel 30 geht es um falsche Propheten. Und da heißt es in Vers 8, darum spricht der Herr, der Ewige also, weil ihr Eitles redet und Lüge schaut, darum, siehe, will ich an euch, spricht der Herr, der Ewige. Und meine Hand wird gegen die Propheten sein, die Eitles schauen und Lüge wahrsagen. Im Rat meines Volkes sollen sie nicht stehen. Und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben und nicht mehr eingeschrieben sein. Und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, der Ewige bin. Hier wird klar gemacht, dass Gott alle, die zu Israel gehören, verzeichnet hat in einem speziellen Buch. Aber in Römer 2, 28 bis 29 erklärt der Apostel Paulus und auch in Römer 9, Vers 6, dass der wahre Israelit, das ist der, der sich auch bekehrt und schließlich nicht nur äußerlich, sondern am Herzen beschnitten ist. Und darum wird dort ein Unterschied gemacht zwischen dem wahren Israel und einfach nur dem Israel nach dem Fleisch. Ganz Israel nach dem Fleisch ist verzeichnet im Buch, aber wer eben sich nicht bekehrt aus Israel, um ein wahrer Israelit durch Wiedergeburt, durch Buße und Wiedergeburt zu werden, der wird schließlich aus diesem Buch ausgelöscht. Neuntens, in Malachi 3, in der Zeit des Niedergangs, Vers 16, wird noch ein Buch erwähnt. Die meisten in Israel wurden lau und noch schlimmer. Und dann heißt es, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Also noch ein spezielles Buch für die Treuen, die Gott in seinem Volk besonders wahrnimmt und speziell verzeichnet. Und wir haben viele Parallelen heute zur Zeit von damals. Wir werden ja auch sehen, heute das Volk Gottes weltweit, welch ein Niedergang und welch ein Abnehmen der Bedeutung der Bibel. Man will Emotionen anstatt das Wort. Und es ist ein Niedergang da. Aber all die, die das mit Sorge und mit Traurigkeit und mit Schmerz sehen und den Herrn bitten, dass er da doch eine Wende und ein neues Aufwachen, eine Umkehr schenken möchte, die entsprechen diesen, die den Herrn fürchten. Die reden miteinander über diese Probleme. Und hier wird ein Gedenkbuch geschrieben. Und schließlich noch das 10., das Buch des Völkerverzeichnisses. Psalm 87, Vers 6. Der Herr wird schreiben beim Verzeichnen der Völker, dieser ist dort geboren. Im Zusammenhang geht es darum, dass am Anfang des tausendjährigen Reiches werden alle Nationen speziell verzeichnet werden. Ich war heute schätzt man so, wie viele Menschen gibt es auf der Erde. Niemand weiß es. Natürlich, gewisse Nationen, die machen Volkszählung, aber nicht mal da kann man drauf gehen, dass die Leute wirklich mitmachen und da nicht betrügen. Also ganz sicher kann man nicht sein, wie viele Leute in der Schweiz leben. Und all die Untergetauchten in Amerika, wenn man denkt, diese Massen von Untergetauchten, niemand kann wissen, wie viele Menschen wirklich in den USA leben. Aber der Herr Jesus, er wird für Ordnung sorgen. Alle Menschen werden verzeichnet werden am Anfang des tausendjährigen Friedensreiches. Aber hier im Psalm 87 wird dann speziell gesagt, und wenn jemand in Jerusalem geboren worden war, wird er ganz speziell vermerkt. Eben, ob Israelit oder aus den Völkern. Wenn er in dieser geliebten Stadt, es geht in Psalm 87 darum, dass Gott Jerusalem liebt, geboren worden ist, der wird dann ein spezieller Vermerk kriegen. Dieser ist dort geboren. Ja, so sehen wir eine Bibliothek im Himmel. Bücher mit ganz unterschiedlicher Bestimmung. Wir kennen einen Gott, der allwissend ist, der keine Notizen braucht wie wir und dann manchmal noch Notizen, dass wir dort Notizen haben. Ja, wenn es dann nicht mehr geht, muss man eben mit Doppelnotizen arbeiten. Nein, und trotzdem verzeichnet er. Und das zeigt auch etwas davon, wie Gott ist. Dass er eben nichts von Willkür oder nichts, was an Willkür überhaupt erinnern könnte, bei ihm zu finden ist, sondern er ist vollkommen gerecht. Und was er tut, dokumentiert er so durch seine Buchführung. Und dann eben, wenn wir denken an diese Bücher, wo Gott alles verzeichnet hat, das gibt auch eine innere Ruhe, dass Gott einen Plan hat. Wir denken an das Buch mit den sieben Siegeln, und da ist auch genau verzeichnet, die große Drangsal wird 1260 Tage dauern, kein Tag mehr, aber auch kein weniger. Nur der Unterschied ist, die Gläubigen dann werden wissen, jetzt ist es 1203, jetzt noch. Aber wir sind manchmal in Prüfungen drin und denken, wie lange geht das noch? Wir sehen das Ende nicht. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass der Herr ganz genau weiß und die Prüfung genau bemessen hat, so dass wir es ertragen können. Und er hat auch den Ausgang schon festgeschrieben. Und das gibt oder hilft, eben dieses völlige Vertrauen in die Wege des Herrn zu haben. Er macht's gut und er sieht das Ende schon, auch wenn wir es noch nicht sehen. Wollen wir hier schließen.